BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon begrüßt Sie die Edith Schuhwalter. Und ich freue mich auf zwei spannende Stunden mit einem ganz besonderen Förster, den Christian Rippberger. Er ist bei dem größten kommunalen Waldbesitzer Bayerns angestellt. Das ist die Stadt Augsburg. Und das Besondere an seinem Forstrevier ist, dass es komplett unter Naturschutz steht. Und gleich wird er uns erzählen, was diesen Teil des Augsburger Stadtwalds so schützenswert macht. Mehrere Millionen Menschen besuchen Jahr für Jahr den Augsburger Stadtwald, weil er ist nicht nur für die Augsburger selber, sondern auch für das ganze Umland ein ganz wichtiges Naherholungsgebiet. Und der Mann, der als Förster für die schönsten und interessantesten Teile vom Augsburger Stadtwald zuständig ist, der ist heute zu Gast bei Habe die Ehre. Herzlich willkommen, Christian Rippberger.
Schönen guten Morgen.
Herr Rippberger, ich habe mal irgendwo gelesen, jeder dritte deutsche Mann wäre gerne Förster und jede zweite deutsche Frau fände das gut. Finden Sie ja, dass Sie einen Traumberuf haben?
Ich habe das große Glück, dass ich meinen Traumberuf ausüben darf. Ja. Also ich möchte nichts anderes machen.
Also Sie sind ja nicht erst seit gestern, also es kann nicht Anfangsbegeisterung sein, sondern es ist was Nachhaltiges bei Ihnen.
Das ist was Nachhaltiges im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Wodurch wird das ausgelöst?
Die Begeisterung für den Wald, für die Natur, das Draußensein.
Was draußen erleben jeden Tag.
Genau.
Also mittlerweile ist ja sogar wissenschaftlich erwiesen, dass der Waldspaziergang ganz wichtig für unsere Gesundheit ist. Der Blutdruck sinkt, heißt, die Sauerstoffsättigung im Blut steigt, die Stresshormone werden abgebaut. Aber als Förster kann man da überhaupt nur einen erholsamen Waldspaziergang machen?
Man hat natürlich, oder ich habe natürlich immer irgendwo schon ein bisschen die Försterbrille auf, aber ich kann mich nach wie vor im Wald erholen und freue mich jedes Mal, wenn ich in meinem Wald oder in anderen Wäldern bin.
Also gehen Sie zur Erholung auch noch in Ihr Revier?
Ich gehe auch zur Erholung am Wochenende in meinem Revier spazieren, ja, so verrückt sich das so anhört. Ja.
Das ist tatsächlich ein bisschen verrückt, das wäre ja, als würde man als Kellnerin zur Erholung in sein eigenes Lokal gehen.
Ja, so ähnlich, genau. Ja.
Aber versuchen Sie da dann, dass, wenn Sie woanders sind, dass dann bewusst nicht als Förster reingehen oder genießen Sie dann auch einfach die frische Luft und die Vogelstimmen, oder?
Ich genieße den Wald woanders natürlich genauso, aber ganz unbefangen und ohne Försterbrille da drauf zu gucken und dort zu sein, ist schwierig. Das muss ich echt zugeben.
Aha. Was fällt einer da auf durch die Försterbrille?
Ja, man guckt natürlich, was hat der Kollege oder die Kollegin, die dort tätig sind, gemacht? Würde ich genauso machen? Hätte ich eigene Ideen, irgendwas anders zu machen oder wie auch immer. Ja. Und das ist ja das Spannende an unserem Beruf, dass es jeder und jede ein bisschen anders macht.
Mhm. Wenn Sie jetzt konkret an einen Besuch erinnern in einem anderen Wald, wir sagen ja nicht, wo das war. was haben Sie in Erinnerung, was Ihnen da aufgefallen ist, wo Sie denken, vielleicht interessant oder was soll denn das jetzt?
Das, was mir wirklich jetzt in Erinnerung geblieben ist, das war im Lechtal, also in Österreich, in Tirol. Dort sind die Verhältnisse, die der Lech dort geschaffen hat, so wie es bei uns vor der Lechregulierung war, vor 100 Jahren. Da wird man wahrscheinlich nur drauf zu sprechen kommen.
Ja.
Und was dort passiert ist und noch passieren wird, das ist für mich natürlich hochspannend, ja. Und da schaut man dann besonders genau hin.
Ja. Weil Ihr Revier ja auch im ehemaligen Lech Auwald liegt, gell?
Genau, genau. Mhm.
Jetzt ist ja ein Naherholungsgebiet, habe ich schon gesagt, Millionen von Besuchern. Das andere ist, Ihr Forstrevier ist ja auch für jeden Augsburger wichtig, der niemals einen Waldspaziergang macht, weil das ganze Trinkwasser von Augsburg aus Ihrem Revier kommt.
Genau, genau. Also aus meinem Revier und dem zweiten stadtnahen Revier, dem Revier Siebenbrunn, wird das Trinkwasser für über 300.000 Leute gefördert und gewonnen. Mhm. Und von daher hat auch jeder, der noch nie oder selten im Wald war, im Prinzip immer dann den Kontakt oder die Berührungspunkte zum Stadtwald.
Ja. Jetzt mal, wenn er ein Wasserhahn aufmacht.
Genau, ja, genau.
Ohne, dass er ihm bewusst ist wahrscheinlich.
Ohne, dass ihm bewusst ist, ja.
Aber für Sie als Förster, das ist ja schon eine Riesenverantwortung, was man da tragt, oder?
Das ist es, ja, weil natürlich die Bewirtschaftung oder die Pflege von so einem Wald im Trinkwasserschutzgebiet, besondere Sensibilität erfordert im Umgang mit Maschinen, Kraftstoffen, Ölen und so weiter und so fort. Da darf halt oder sollte nichts passieren. Ja. Mhm.
Also müssen Sie da wirklich anders arbeiten als, sage ich mal in Anführungszeichen, ein normaler Förster?
Definitiv, ja. Also es dürfen nur bestimmte Maschinen zum Einsatz kommen, die also bestimmte technische Voraussetzungen erfüllen, was diese Ausstattung da mit diesen Hydrauliköl, Schmierstoffen, Kraftstoffen und so weiter betrifft. Und man kann auch, also man muss auch auf Wetterverhältnisse Rücksicht nehmen. Ja? Also man kann nicht auf Teufel komm raus jetzt dort arbeiten, ja, und dann entsprechende Spuren hinterlassen. Das ist nicht möglich.
Können Sie uns das ein bisschen erklären? Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, was da anders ist, nur in Anführungszeichen, weil es ein Wasserschutzgebiet ist.
Ja. Also so ein Trinkwasserschutzgebiet ist ja in mehrere Bereiche unterteilt. Also es gibt den Bereich, in dem wirklich die Brunnen sich befinden, der auch für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Und dort ist es natürlich besonders sensibel. Mhm. Und die,
also dieses mit einem Zaun abgesperrt.
Genau,
direkt,
genau. Mhm. Also verhindert das Betreten einfach durch Wald. Besucher oder Besucherinnen. Und dort ist natürlich das Arbeiten ganz, ganz besonders sensibel. Und in den Zonen, die dort angrenzen, je weiter man wegkommt, umso unkritischer wird es. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist da natürlich wirklich große Sorgfalt gefragt. Ja.
Was könnte da passieren, wenn Sie beim falschen Wetter arbeiten?
Die Maschinen, die dort arbeiten, die sind ja groß und schwer. Mhm. Und wenn es jetzt viel regnet, dann hinterlassen die natürlich durch ihr Gewicht und durch die Fahrerei natürlich entsprechende Spuren, also tiefe Fahrspuren. Und das kann man natürlich nicht brauchen. Ja. Oder irgendwelche Bodenverwundungen, also sprich, dass der Boden, der Humus, der ja auch die Filterwirkung, der das Trinkwasser filtert,
ja.
Ich sage jetzt mal, beschädigt wird oder wie auch immer, ja. Und das ist im Trinkwasserschutzgebiet natürlich
noch wichtiger
noch als, wichtiger sonst schon im Wald. Als vielleicht irgendwo anders, ja.
Dass der Boden
an das dass denkt der Boden man ja intakt bleibt.
Genau, ja. Das Wasser,
weil der das Wasser filtert.
Genau, ja. Die Qualität des Bodens ist für die Sauberkeit des Wassers entscheidend.
Genau, genau. Und das ist bei uns das Besondere, dass also das Trinkwasser ohne irgendwelche weiteren Reinigungs- oder sonstigen Verfahren direkt aus dem Wald in die Leitungen fließt und wirklich eine sehr, sehr gute Qualität hat.
Die Münchner sind ja immer sehr stolz auf die Qualität von ihrem Trinkwasser, aber das kommt jetzt nicht aus den Münchner Wäldern.
Das nicht aus München kommt, genau. Das ist in Augsburg anders.
Ja. Ja. War das irgendwie in Augsburg planmäßig so oder hat sich das so ergeben? Oder hat die Stadt Augsburg gesagt, also wir brauchen eigene Wälder, damit wir unser eigenes Trinkwasser haben?
Das war planmäßig schon das Interessante seit Jahrhunderten. Also die Stadtväter haben schon vor über 400 Jahren versucht, Wald, also im Süden, aus dem Grundwasserzustrom quasi zu kaufen und in ihr Eigentum zu bringen, um die Grundwasserversorgung auf eigenem Territorium zu gewährleisten. Ja. Und das ist also immer so weitergegangen, ja, über die letzten 300-400 Jahre. Ja.
Und Sie müssen dieses Erbe oder dürfen, dieser große Ehre, dieses Erbe
ich
zu bewahren.
Ich darf das Erbe bewahren, genau.
Das, was die Fürstin Gloria von Thurn und Taxis für den Privatwald ist, ist die Stadt Augsburg für den Kommunalwald die größte bayerische Waldbesitzerin. Und beide haben riesige Flächen. Die Wälder der Stadt Augsburg, die sind miteinander so groß wie der ganze Chiemsee. Und nicht nur, Herr Rippberger, das finde ich besonders spannend, rund um Augsburg, sondern das erstreckt sich über 10 Landkreise und 3 Regierungsbezirke, habe ich gelesen. Und jetzt sind die natürlich nicht alle gleich, diese Reviere. Was unterscheidet ein Erna-Revier von den meisten anderen, außer dass unter Naturschutz steht, wie wir schon gehört haben?
Ja, also ich bin schon so ein bisschen der Exot unter meinen Kollegen, das stimmt. Also Trinkwasserschutzgebiet, Naturschutzgebiet auch von europäischem Rang, Erholungswald natürlich und zusätzlich werden Teile meines Reviers auch noch beweidet mit Wildpferden und mit Rindern. Das ist schon ein bisschen was Besonderes.
Ja, das ist sehr besonders. Ja. Und vom Ausschauen her jetzt, wie also wenn man sich einen typischen süddeutschen Wald vorstellt, dann sehe ich einen Haufen Fichten vor mir.
Und, genau, da denkt so jeder normalerweise so an diese dunklen Fichtenforste. mein Wald unterscheidet sich dadurch, dass er zwar auch Nadelholz dominiert ist, aber viel oder einen hohen Kiefernanteil hat und sehr licht ist. Ja? Also hat eher einen mediterranen Charakter. Und das macht's so einzigartig und so besonders.
Und wodurch kommt dieser mediterrane Charakter zustande?
Ja, das kommt daher, wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Also der Wald war früher vom Lech beeinflusst. Also als der Lech noch nicht kanalisiert war, sprich jedes Jahr der Lech mit seinen Hochwassern im Frühsommer alles in seiner Umgebung neu gestaltet, neu verändert hat. Und die einzige Baumart, die damit zurechtgekommen ist auf diesen kiesigen Böden und mit diesen schwierigen Bedingungen, war die Kiefer. Und die ist aber durch unterschiedliche Faktoren nach und nach verdrängt worden und auch zurückgegangen. Und im Haunstetter Wald sind noch die letzten größeren zusammenhängenden Flächen dieses Waldtyps, den es in Bayern noch gibt. Mhm. Lichte Schneeheide Kiefernwälder nennt man den.
Das ist der Fachbegriff.
Genau, das ist der Fachbegriff, genau. Und wie gesagt, den gibt es noch bei mir und ansonsten nicht mehr. Und
das, schon wieder so eine große Verantwortung.
Ja, genau. Aha. Und die große Verantwortung ist eben, diesen Waldtypus zu erhalten.
Mhm. Also die Kiefer ist die typische Baumart. Schneeheide, hat das was mit Erika zum tun?
Ja, genau. Ist eine Erikazie, genau. Mhm. Kennt man vielleicht so vom Grab im Winter. Also heißt Schneeheide, weil sie im Winter zwischen Februar und April blüht. Rosa, also wunderschön und oft dann eben im Schnee dieses ihr rosa, wenn es noch Schnee hat, ihr rosa Köpfchen dann raussteckt und die ist mit diesem lichten Kiefernwaldtypus vergesellschaftet. Also die Schneeheide, die kommt in diesen Kiefernwäldern vor, drüber raus nur an irgendwo an Berghängen, ja, im Lechtal zum Beispiel, aber ansonsten im Wald eigentlich nur in Verbindung mit diesen Kiefern und das in Haunstetten.
Mhm. Da strahlt er, wenn er das sagt. Da sind sie auch ein bisschen stolz drauf,
ja,
oder?
Ja, es ist wunderschön, ja.
Also ich war im Sommer mal da und da habe ich Sumpfgladiolen interessanterweise gesehen dort. Also ich wüsste nicht, wo man die sonst sehen kann. Und ganz viele Schmetterlinge, also Sie sagen, das ist eine Pflanzengesellschaft, also wenn auch die zwei typischen Schneeheide und Kiefer eben sind, da kennen noch ganz viele andere auch dazu.
Genau, also das Tolle am Haunstetter Wald ist, dass diese lichten Schneeheide-Kiefernwälder vergesellschaftet sind mit Heideflächen, also mit diesen Lechheiden, die jetzt so auf den ersten Blick eigentlich relativ karg wirken, aber sehr, sehr bunt und sehr, sehr artenreich sind. Und in Haunstetten gibt es das größte Vorkommen an Sumpfgladiolen weltweit. Und wunderschön im Juni, wenn sie blüht, anzugucken. Ja.
Und ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwo geheim ist, wo man ja nicht hin darf, sondern das ist ja öffentlich.
Öffentlich
darf jeder
zugänglich.
Anschauen, es sind genügend Menschen, die das jeden Tag genießen, oder?
Und ich darf es beruflich jeden Tag genießen, ja, wunderschön.
Mhm. Was mich jetzt erstaunt ist, also Sumpfgladiole klingt nach viel Wasser und Sie haben gerade erklärt, das ist eigentlich ein trockener Lebensraum. Wie geht denn das zusammen?
Genau, also das sind eigentlich total trockene, warme Standorte, auf denen die vorkommt. Aber es ist nur auf den ersten Blick so. Auf diesen Flächen sind alte Vertiefungen, die der Lech geschaffen hat, als er noch frei geflossen ist. Und dadurch ist es vermutlich ein bisschen feuchter und die Sumpfgladiole hat sich dort angesiedelt und fühlt sich dort wohl. Ja.
Also das ist mir aufgefallen, aber erst, wo Sie es jetzt sagen, dass, das ist ja nicht eine ebene Fläche, sondern das, wie Sie sagen, wie so ein Buckelwiesen schaut das aus,
genau,
eigentlich in
genau,
dem Berg.
Genau, früher vom Lech und den Schwemmwässern gestaltet. Genau.
Und was kennt, also für die Blumenliebhaber unter uns, für die Wildblumenliebhaber, was kann man da sonst noch alles sehen im Sommer?
Ja, die ästige Graslilie zum Beispiel, die kommt in den lichten Schneeheide-Kiefernwäldern vor. Kreuzenzian, Hummelragwurz, also es gibt schon wirklich ein paar sehr, sehr spezielle andere Orchideenarten. Küchenschelle gehört mit dazu.
Diese kleinen Frühling.
Ja, genau.
Also es ist wirklich für Menschen, die irgendwie ein Herz für Wildblumen haben, auch ein gutes Ausflugsziel eigentlich.
Wunderschön,
ja. Als ich da war gerade eine junge Frau, die mitten in der Wiese gesessen ist und immer auf eine Blüte gestarrt hat. Und dann haben wir gedacht, jetzt glaube ich, frage ich es einfach, was da macht. Und dann hat sie gesagt, sie dort Bestäuber kartieren. Also sie sind da auch irgendwie offenbar mit Wissenschaft vernetzt, die da dann Erhebungen macht, oder?
Ja, also dadurch, dass es so viele spezielle botanische Besonderheiten und auch faunistische Besonderheiten gibt, zieht es natürlich viele Spezialisten an aus dem Naturschutz, amtliche und ehrenamtliche vor allem. Und da gibt es sehr, sehr viele ganz, ganz tolle Spezialisten, die sich mit allen möglichen Feinheiten da beschäftigen, das begleiten und unterstützen, mit denen wir auch viel im Austausch sind, um eben diese Besonderheiten und Raritäten zu erhalten, weil das gehört jetzt zur normalen Förster-Ausbildung nicht unbedingt dazu.
Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Also bereitet einen das Försterstudium überhaupt auf solche Aufgaben vor?
Also auf sowas, das ist so speziell nicht. Ich weiß, bei mir ist das ja schon zeitlang her. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber das ist schon sehr, sehr speziell. Und von daher ist es eben spannend und wichtig, sich da eben mit den Spezialisten vor Ort auszutauschen.
Mhm. Und Sie müssen sich ständig fortbilden eigentlich in der Richtung.
Im Prinzip
oder?
Ja. Also ich lerne nach wie vor viel dazu, aber es macht da unheimlich Spaß. Ja.
Mhm. Und wenn Sie jetzt mit Ihren Kollegen sprechen, die an so, jetzt sage ich mal, Hochleistungsstandorten tätig sind, werden wir da beneidet oder werden wir vielleicht sogar ein bisschen belächelt manchmal?
Ich glaube wahrscheinlich, eher manchmal wahrscheinlich bemitleidet. Ja, es ist eine andere Welt. Ja.
Und warum bemitleidet? Also ich finde es beneidenswert, was Sie da machen.
Ja, bemitleidet in Anführungszeichen vielleicht deshalb, weil man natürlich auf die Abstimmung mit vielen anderen Personen, Institutionen, Behörden und so weiter angewiesen ist, um einfach so die verschiedenen Interessen auszugleichen. Ja. Und man ist nicht so ganz sein eigener Herr wie vielleicht so der klassische Förster auf seinem Hochleistungsstandort. Ja.
Ah, verstehe. Mhm. Okay. Also muss sagen, die Förster, die ich bisher kennengelernt habe, die waren sehr viel mit Holzvermarktung betraut. Und natürlich gibt es immer wieder Schadereignisse, wie die Förster immer sagen, einmal ist ein Sturm und einmal ist ein Borkenkäfer und dann muss das aufgearbeitet werden, dann muss wieder nachgepflanzt werden. Haben Sie mit diesem Bereich überhaupt irgendwas zu tun?
Mit dem habe ich natürlich auch zu tun. Also ich habe wie jeder andere Förster, Försterin auch einen Forstwirtschaftsplan, den ich einzuhalten habe. Ich habe natürlich auch mit Schadereignissen und so weiter und so fort zu kämpfen, mit Holzeinschlag, Wiederaufforstung etc., aber eben zusätzlich noch, und das ist das Tolle und das Schöne und Spezielle mit diesen stark naturschutzlastigen Aspekten.
Mhm. Also das heißt, im Naturschutzgebiet wird trotzdem Holz für die Vermarktung gefällt.
Genau, aber dieser wirtschaftliche Aspekt, der steht in meinem Revier ganz, ganz stark im Hintergrund. Also mein Wald oder der von mir betreute Wald, der hat einfach andere Aufgaben zu erfüllen. Trinkwasserschutz, Naturschutz, Erholung und so weiter und so fort.
Naturschutzgebiet für einen einzigartigen Lebensraum, den es sonst in Bayern nirgends mehr in dieser Ausdehnung gibt. Wasserschutzgebiet, haben wir gesagt, das sind die wichtigsten Funktionen im Forstrevier Hahnstätten. Von meinem heutigen Gast ist es das Forstrevier von Christian Rippberger. Aber es kämen ja auch jedes Jahr Millionen von Besuchern. Haben Sie mit denen auch zu tun?
Ja, mit denen habe ich natürlich auch zu tun. Wenn ich draußen bin und meiner Arbeit nachgehe, dann werde ich natürlich oft angesprochen. Ja, und suche auch aktiv den Kontakt, ja, um einfach die Leute ein bisschen aufzuklären darüber, was wir machen, warum wir den Wald pflegen müssen und so weiter und so fort. Ja.
Wie würden Sie das Verhältnis vom Augsburger zu seinem Stadtwald beschreiben?
Oh, das ist ein ganz enges, ja, oft hochemotional. Also ich und wir werden genauestens beobachtet und uns wird genau auf die Finger geschaut, was wir da machen und ob wir vor allem das Richtige machen aus Sicht der Augsburger.
Ist es so wie beim Fußball?
So ein bisschen, ja, genau.
So wie die ganz Deutschland hat lauter Trainer, hat ganz Augsburg lauter Förster, oder?
Ja, es ist natürlich schon spannend. Ja. Also wenn man dann aber mit den Leuten spricht, dann kann man doch oft Verständnis Oder bekommt man doch oft Verständnis, ja, warum und was man macht. Ja.
Aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich bezeichne mich als überdurchschnittlich naturinteressiert, sage ich jetzt mal. Und als ich eben damals mal im Hahnstätter Wald war, um die Sumpfgladiolen anzuschauen, ist mir ehrlich gesagt auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen, dass da lauter tote Bäume rumstehen, weil ich so fasziniert von den Wildblumen war. Und tatsächlich war es mein Mann, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und dann habe ich noch gesagt, ja, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich für die Pflanzen ganz gut sein, wenn da mehr offene Fläche ist. Also das war so eine typische Besucherfrage,
ja,
die in sich irgendwie eine Logik hat, aber halt trotzdem falsch ist. Was antworten Sie dann so jemand?
Ja, ich versuche natürlich da schon unseren Plan, den wir da haben, weil wir müssen den Wald ja irgendwie weiterentwickeln, zu erläutern und zu erklären. Totholz an sich ist natürlich gut und wertvoll.
Ja, genau, das haben wir alle schon
gehört. Auf jeden Fall, genau. Es hat natürlich aber jetzt, was die Waldpflege betrifft, auch kritische Aspekte, weil also nicht nur ich mit meiner Sprühdose oder wie auch immer, sondern auch meine Waldarbeiter, Unternehmer und auch die Erholungssuchenden müssen ja oder sollen ja sicher sich im Wald bewegen können. Ja. Und von daher ist es dann nicht ganz so einfach, ja, das Ganze zu handeln. Ja. Vor allem auf Flächen, die so großflächig geschädigt und auch abgestorben sind.
Was Sie da machen, genau, da reden wir dann in der zweiten Stunde auch noch ausführlicher. Genau. Was mich noch interessieren hat, welche Altersgruppen zeigen eigentlich das meiste Interesse an diesem besonderen Wald?
Also die Kleinsten sind die Kiddies im Wald, also in den Waldkindergärten. Also ich habe ein paar Waldkindergartengruppen, die bei mir im Wald unterwegs sind. Aber natürlich, ich würde jetzt schon mal sagen, überwiegend älteres
Publikum. Er hat jetzt
Publikum
auf sich gedeutet.
Auf mich, ja, genau. So 45 plus, ja.
45 plus. Ja. Also, und dazwischen, ja gut, die sind in der Rush-Hour des Lebens, die dazwischen, die haben vielleicht nicht so viel Zeit für einen Waldspaziergang. Ja. Und gibt es so typische Fragen, die die Waldbesucher stellen, die sie 100-mal am Tag beantworten und immer wieder?
Ja, also der typische Augsburger fragt, ja, was habt ihr denn da schon wieder gemacht? Warum müssen die Bäume weg und so weiter? Ja, also das wird schon kritisch begleitet, aber wie gesagt, im Gespräch kann man es dann doch oft ausräumen. Jedem kann man es nicht recht machen. Also es gibt natürlich auch Kritik, aber das ist in so einem stadtnahen Wald- und Forstrevier einfach so. Und damit kann ich aber leben.
Ja,
das
natürlich.
Ist zum Glück nur vereinzelt. Ja.
Also manche Dinge, wie gesagt, fragt man halt, weil man sich eine falsche Vorstellung macht. Mhm. Und das ist ja auch natürlich, dass man, ist ja irgendwie auch toll, die Anteilnahme, oder?
Absolut, ja. Also das wäre furchtbar, wenn es den Leuten wurscht wäre, was in dem Wald passiert, aus meiner Sicht. Von daher, ich finde es toll, wenn sich die Leute für den Wald, für ihren Wald, der vor ihrer Haustür liegt, den sie auch nutzen, interessieren und wissen wollen, was da passiert, ja, und da Augenmerk drauf haben.
Und jetzt an die Jüngeren gedacht, haben Sie auch sowas wie ein Social Media Team, was man ja halt, was ja die normalen Kommunikationskanäle von junger Leute halt sind?
Ja, da ist die, genau, also wir haben, oder die Stadt Augsburg hat einen Social Media Kanal und wir haben auch eine Rangerin bei uns mit im Team, die also für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist und das Ganze begleitet und mich und meinen Kollegen in den beiden stadtnahen Revieren da unterstützt, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft und die Aufklärungsarbeit, Führungen macht und so weiter.
Mhm. Und was sind da so die Themen, die besonders gut ankommen?
Ja, zum Beispiel, also was passiert eben mit diesen kaputten Kiefern, ja? Wie können wir den lichten Kiefernwald in Zukunft erhalten oder wiederherstellen?
Oft ist ja so, dass man sagt, ja, man sieht ja nur, was man weiß. Viele Menschen, es spricht auch nichts dagegen, gingen halt einfach durch den Wald als Kulisse und hören irgendeine Musik dabei, einfach, dass sie Bewegung haben oder weil es eher eine Joggingstrecke ist. Legen Sie da auch Wert drauf, dass Sie Dinge, sage ich jetzt mal, auf Plakaten oder so erklären, was man eigentlich sieht in Ihrem Wald?
Ja, gerade jetzt nochmal zu diesen Kiefernschäden. Also das erklären wir wirklich auf großen Bannern, weil es eben so offensichtlich und so furchtbar ist aus Förstersicht, was da passiert ist, um den Leuten einfach zu erklären, was dort passiert. Ja. Wir gehen auch mittlerweile viel vorab, bevor wir irgendwelche Maßnahmen starten, in die Öffentlichkeit, also kündigen das an, und damit haben wir wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ja. Dann haben es die Menschen schon verstanden,
genau,
bevor sie es sehen.
Das, genau, nicht erst hinterher. Genau.
Habe die Ehre mit dem Augsburger Stadtförster Christian Rippberger. Er ist einer von einer ganzen Mannschaft von Stadtförstern, die große Waldbesitzerstadt Augsburg beschäftigt. Und wenn man ein bisschen in die Geschichte zurückblickt, es geht ja ganz weit zurück mit dem Waldbesitzerstadt Augsburg. Sie haben vorhin schon gesagt, schon vor Hunderten von Jahren hat die Stadt versucht, ihr Trinkwasser auf eigenem Gebiet gewinnen zu können. Und nachgelesen habe ich, im Jahre 1249, im 13. Jahrhundert, also ist Augsburg durch eine Schenkung erstmals zur Waldbesitzerin geworden.
Genau, ja, das war der Siegfried von Banacker, der also quasi der Initiator war für den Waldbesitz der Stadt Augsburg. Und es hat sich seitdem immer weiterentwickelt, ist eigentlich stetig bergauf gegangen mit den Waldbesitzungen. Bis zur kommunalen Nummer 1, ja, und deutschlandweit die zweitgrößte kommunale Waldbesitzerin.
Mit 8000 Hektar.
Mit fast 8000 Hektar bewirtschafteter Fläche, genau. Mhm. Und 7 Forstrevieren, die, wie wir vorhin schon gehört haben, ziemlich weit verteilt und verstreut sind teilweise. Genau.
Ja, wie kommt es zu dieser Verstreuung? Man wird sich denken, ja, da kauft man halt da was dazu und da was, aber das gleich, wir sind in der Oberpfalz, Augsburger Wälder sind, das finde ich jetzt schon verwunderlich.
Ja, das ist so ein bisschen was Besonderes. Also das Revier in der Oberpfalz bei Fuchsmühl heißt es, also in der Nähe von Tirschenreuth, kam dadurch zustande, dass in den 1930er Jahren Wald in der Nähe von Deuringen bei Augsburg verkauft werden musste. Da wurde Truppenübungsplatz daraus gemacht und es waren ungefähr 90 Hektar, also ungefähr 140, 150 Fußballfelder von der Größe. Und mit diesem Geld hat der Kämmerer in der Oberpfalz um das Zehnfache größere Waldfläche von einem verkrachten Baron kaufen können. Genau, und seitdem, Glück gehabt. Und seitdem hat die Stadt Augsburg auch in der Oberpfalz sein Forstrevier. Ja. Mhm. Und mein Revier und das nördlich an der Stadt gelegene Revier vom Kollegen, also da gehen die Ursprünge bis auf das Jahr 1602 zurück, eben aus diesem Grund, die Trinkwasserversorgung möglichst auf eigenem Territorium zu sichern. Mhm. Und der Hohenstädterwald, also mein Revier, da hatte die Stadt mehrmals die Gelegenheit, den Wald zu kaufen. Das war ehemals königlicher Wald. Hat aber nicht genügend Geld geboten, ja, und konnte dann wir sind in Schwaben, und schlussendlich dann 1924 kam es dann zur Stadt, ist also noch relativ jung.
Dann sind Sie in einem ganz jungen Teil.
Genau. Mhm. Ja.
Aber Sie haben schon mal in einem anderen Zusammenhang angedeutet, dass das ein ehemaliges Lech-Auwaldgebiet ist, aber von dem wirklichen Auwald ist eigentlich da nichts mehr erhalten geblieben, oder?
Von Auwald kann man wirklich eigentlich nicht mehr sprechen, weil es keine Flussdynamik mehr gibt. Der Lech ist kanalisiert, es findet keine Überflutung mehr statt. Von daher entwickelt sich der Wald eigentlich von einem ehemaligen Auwald zu einem Landwald, sagt man. Ja, also ohne Überflutungsdynamik.
Mhm. Ja. Ach, Landwald heißt ohne Überflutungsdynamik. Ja. Man lernt jeden Tag was dazu, wenn man mit gescheiten Leuten redet. Ja. Und in Ihrem Revier jetzt direkt, also wir haben schon gehört, das sind Kiefern, Schneeheiden, also, und Sie haben aber trotzdem noch Holznutzung.
Ja.
Mit was haben Sie dann die Holznutzung noch?
Ich habe auch ungefähr 30% Fichtenanteil, also ein bisschen Laubholz natürlich auch, und der Forstwirtschaftsplan gibt mir einfach relativ detailliert vor, was und wie viel ich zu nutzen, zu pflegen, wieder aufzuforsten habe um die Nachhaltigkeit, da wollen wir wahrscheinlich auch noch drauf kommen, was das bedeutet, um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten.
Ja, können wir auch gleich lernen. Ja. Also Nachhaltigkeit in Ihrem Fall jetzt ist ja ein bisschen was Spezielles dann.
Genau, es ist eigentlich forstlicher Begriff, der heutzutage eigentlich überall verwendet. Alles soll und müsste nachhaltig sein. Heißt aber im Prinzip nur, dass oder ganz vereinfacht gesprochen, dass nur so viel Holz genutzt wird, wie gleichzeitig nachwachsen kann. Hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber vielleicht vereinfacht gesprochen, man kann messen, wie viel Holz, wie viel Kubikmeter Holz auf einer bestimmten Flächeneinheit stehen und wie viel an jedem Baum hinwächst. Mhm. Und diesen Zuwachs, mehr als dieser Zuwachs wird nie genutzt, eher ein bisschen weniger. Das heißt, die Waldfläche und die Holzmasse bleibt gleich beziehungsweise nimmt zu. Und das heißt Nachhaltigkeit, sprich, dass unsere nachfolgenden Generationen mindestens das Gleiche, was wir haben, auch haben.
Mhm. Das ist dann, wenn man es planen kann, da habe ich auch eine Zahl aufgeschnappt, dass irgendwie in die 80er Jahre waren nur 8% vom Holzeinschlag in die Augsburger Wälder nicht planmäßig. Und jetzt die kürzlichsten waren 48%. Also sprich durch Sturm oder Borkenkäfer oder ja, eben was nicht der Förster entschieden hat, sondern
genau,
was andere Kräfte entschieden haben.
Genau, also bei mir war es heuer ein ganz furchtbares Borkenkäferjahr.
Ehrlich, dabei hat es insgesamt angeblich so wenig gegeben.
Ja, insgesamt war es nicht so tragisch, aber Hauenstetten war heuer ganz, ganz furchtbar betroffen. Und das muss ich natürlich in meinen Planungen für die nächsten Jahre berücksichtigen. Das heißt, was ich heuer sozusagen an mehr Einschlag, also an Mehrnutzung gehabt habe durch diese Schadereignisse. Das muss ich über die nächsten Jahre einsparen, dass die Bilanz nach 10 Jahren, so lang läuft immer so ein Forstwirtschaftsplan, so ein Werk, dass das dann wieder passt, dass nicht zu viel Holz eingeschlagen worden ist.
Mhm. Und bei Borkenkäfer muss immer so schnell wie möglich entfernt werden.
Genau. Alles raus, dass um dem Borkenkäfer und seinen Larven keinen Brutraum zu bieten. Das ist ganz, ganz entscheidend.
Und wie schaut es dann da jetzt aus, wo der Borkenkäfer war?
Da schaut es kahl aus gerade. Aber wir sind schon dabei, wieder aufzuforsten. Also gestern in der Früh kamen die 9 jungen Pflänzchen und die werden jetzt die nächsten Tage werden die verpflanzt.
Ah, sobald der Boden wieder auf ist,
genau,
oder?
Genau, ja, genau.
Und darf ich fragen, für welche Arten Sie sich entschieden haben? Weil das ist ja immer das große Lotto.
Ja, Lotto ist genau. Also was die klimatischen zukünftigen Verhältnisse betrifft, das ist tatsächlich ein bisschen Lotto, weil sich alles sehr schnell ändert. Aber wir schauen natürlich auf den Standort, sprich auf den Boden, weil jede Baumart unterschiedliche Ansprüche an den Boden hat. Und das Spezielle bei mir ist jetzt im Revier, weil wir im Naturschutzgebiet sind, da gibt es eine Verordnung, die mir verbietet, irgendwelche exotischen Baumarten, die damit vielleicht zurechtkommen könnten,
was
zu
ja bei
pflanzen.
Anderen Revieren viel gemacht wird jetzt.
Genau, da wird viel experimentiert. Das geht bei mir nicht. Das heißt, ich muss mit meinem heimischen Baumartenportfolio zurechtkommen. Aber da bin ich guter Dinge, dass das klappt. Ja.
Jetzt haben Sie es nicht verraten.
Jetzt habe ich es nicht verraten. Ja, also es wird sehr eichenlastig. Ja, also weil die Eiche, was wir wissen und was an klimatischen Veränderungen weiter prognostiziert wird, ganz gute Chancen und Aussichten hat.
Und gibt es da Unterschiede zwischen Traubeneiche und Stieleiche, wie die zurechtkommen?
Die Trauben, also mein Mittel der Wahl ist die Traubeneiche, weil die vom Boden her besser zurechtkommt als die Stieleiche.
Mhm. Und die Stieleiche, korrigieren Sie mir, wenn es nicht stimmt, die würde ich jetzt eher im Auwald eigentlich ansetzen.
Stimmt, genau.
Wo es viel Aber Wasser gibt oder immer wieder viel Wasser
stimmt,
gibt.
Stimmt, ist eigentlich eine Baumart der Hartholzaue, genau. Hat aber bei uns hier im Lechtal das Problem mit dem vielen Kalk im Boden. Und wird dementsprechend oft nicht besonders alt. Und die Traubeneiche hat auch, was die klimatischen Bedingungen, die uns noch blühen, bessere Voraussetzungen. Also die verträgt mehr Wärme.
Mhm. Wird die allgemein dann jetzt mehr gepflanzt, die Traubeneiche?
Ja, genau.
Und Elsbeere hört man.
Elsbeere, genau, ist auch so eine Baumart eigentlich, genau, ja, eigentlich aus dem Weinbauklima, aber auch heimisch, genau. Also Elsbeere, Speierling ist vielleicht nur eine Baumart, die man was sagt. Und Tanne auf den Standorten, die lehmig, also gut Wasser und Nährstoff versorgt sind, ja, die können mit ihren Pfahlwurzeln das Wasser auch relativ aus größeren Tiefen holen, wenn es einmal länger trocken ist. Und ja, da muss man einfach ein bisschen gucken, ja, was passt wo und was sagt der Forstwirtschaftsplan. Ja.
Und müssen Sie das dann einzäunen, wenn Sie frisch gepflanzt haben, oder haben Sie die, so gute Jäger, die dafür sorgen, dass das so durchkommt?
Das machen wir. Jagen tun wir dort bei uns selbst, aber so die Pralinen unter den Baumarten, die müssen wir auch einzäunen. Ja. Mhm.
Wo sind denn die Pralinen?
Genau, zum Beispiel die Eichen oder die Elsbeeren, ja, Tanne.
Das schmeckt den Reben besonders gut.
Genau.
Habe die Ehre, heute mit dem Augsburger Stadtförster Christian Rippberger. Und wir haben schon gehört, sein ganzes Revier steht unter Naturschutz. Und nach den 12 Uhr Nachrichten wird er uns erzählen, wie ein schlimmes Hagelunwetter sein Revier heimgesucht hat, muss man schon sagen, und wie er versucht, jetzt diese Schäden wieder gut zu machen.
BR Heimat, habe die Ehre.
Noch bis 12 mit dem Augsburger Förster Christian Rippberger. Sein Forstrevier, der Hahnstädter Wald, der steht komplett unter Naturschutz. Aber das heißt natürlich nicht, dass es dort keine menschlichen Eingriffe gibt. Und gleich reden wir darüber, warum er gerade mit großem Aufwand versucht, dass er eine bestimmte Art von Kiefern nachpflanzt. Ich bin die Edith Schuhwalter. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Der Christian Rippberger, gebürtiger Hahnstädtner und jetzt der Förster für den Hahnstädtner Wald. Und der ist ja, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, komplettes Naturschutzgebiet. Aber manchmal kann natürlich auch in einem Naturschutzgebiet eine Naturkatastrophe passieren. Und bei Erna, Herr Rippberger, war es ja so, dass im August 2023 richtig heftig gehagelt hat. Klingt nach Urlaubszeit, haben Sie vielleicht ja gar nicht mitgekriegt, weil Sie gerade an der Adria irgendwo waren, oder wie war das?
Ja, 26.08.2023 war wirklich also leicht traumatisch, ja. Also haben 10, 12 Minuten Hagelsturm ausgereicht, um insbesondere meinen Wald für die nächsten Jahrzehnte, vielleicht 100 Jahre komplett zu verändern. Ja. Ich hatte wirklich Urlaub, war aber am nächsten Tag dann draußen in meinem Revier und bin wirklich richtig erschrocken. Also es war wahnsinnig Licht, viel, viel heller als um die Jahreszeit üblich, weil der Hagel die Nadeln und die Blätter und die Äste und die Zweige runtergeschlagen hat und der ganze Boden inklusive Wegen war mit einer mehreren Zentimeter dicken Schicht aus Nadeln, Blättern, Ästen und so weiter und so fort bedeckt. Ja. Mhm. Also es war wirklich schlimm und verheerend.
Also Sie haben es in Augsburg miterlebt, auch das
Hagelwetter
an Ihrem Urlaubstag.
Ja, ja.
Und als es stattgefunden hat, war Ihnen das gleich klar, dass es für einen Wald ein Problem sein wird? Weil, also jetzt sage ich als Gartenbesitzerin, für einen Gartenbesitzer ist immer Albtraum der Hagel, aber man denkt sich ja, mei, die Baum.
Ja, ich habe mir auch gedacht, nee, die erholen sich schon wieder. Also man hat, und das sieht man teilweise heute noch an den Bäumen, also Einschläge wie soll man es beschreiben, wie man Maschinengewehr auf der Westseite, an der Rinde und so weiter und so fort gesehen. Und erst 5, 6 Wochen später hat sich es insbesondere an den Kiefern gezeigt, dass die Nadeln, die noch drauf waren, braun geworden sind. Also da haben sich dann erst die Spätfolgen sozusagen rauskristallisiert, die jetzt nach 2 Jahren nach wie vor spürbar sind. Also es sterben nach wie vor noch Bäume ab, die das leider nicht gepackt haben. Ja. Mhm.
Wie hoch ist denn der Anteil der Bäume, die jetzt wirklich tot sind und sich nie mehr erholen werden?
Also das Schlimme ist, ich habe ja vorhin schon kurz erzählt, die Hauptbaumart in meinem Revier ist die Kiefer mit einem Anteil von ungefähr 35% und die hat es am allerstärksten erwischt. Mhm. Und da sind einfach große, große Flächen und große Teile entweder schwer geschädigt oder abgestorben. Also viele, viele grüne Kiefern habe ich leider keine mehr. Also nicht im ganzen Revier, aber ungefähr auf 2/3 der Fläche ist der Hagel drüber und dort sind die Schäden einfach immens. Das Laubholz hat sich gut erholt, zum Glück. Aber die Kiefern,
interessant, dass sich das Laubholz besser erholt, obwohl ja das Laub, denkt man sich, viel anfälliger ist bei Hagel.
War ganz spannend, als ich um Allerheiligen 23 hat das Laubholz dann nochmal neu ausgetrieben. Es haben die Apfelbäume geblüht. Die haben nur mal so zweite Luft gekriegt und das zum Glück ganz gut verkraftet und überstanden. Ja.
Und die Kiefern eben nicht. Und jetzt denkt man, ja gut, in einem Naturschutzgebiet, da ist ja die Welt in Ordnung, da werden halt dann die Samen aufgehen.
An sich ja, genau. Aber wir haben mit der mit dem Aufgehen der Samen, also aus Kiefern Naturverjüngung, sagt man, eh schon große Probleme. Also die Kiefer verjüngt sich sehr, sehr schlecht, weil die Kiefernsamen, die sind ja sehr klein und leicht und die kommen durch die starke Vergrasung, die da auf dem Waldboden ist, eigentlich gar nicht in Kontakt mit dem Boden. Das heißt, die Kiefernaturverjüngung funktioniert leider nicht.
Sie braten mehr Wildschweine.
Ja, genau, Wildpferde haben wir schon, genau, vielleicht noch Wildschweine mehr mit dazu, genau. Und die Idee war dann, die aus den Zapfen dieser Kiefern die Samen rauszuholen, Pflänzchen ziehen zu lassen und die dann zu verpflanzen wieder. Aber jetzt hat der Hagel natürlich die ganzen Zapfen und die Samen zerstört. Und die Idee war jetzt, aus Kiefern, die also auf ähnlichen Standorten am Lech wachsen, da gibt es noch ein paar ganz kleine Flecken in Bayern, unter anderem in Schwangau bei Füssen, dort Samen zu gewinnen. Also sprich, wir sind dorthin gefahren, haben Zapfenpflücker mit dabei gehabt, die sind da raufgekraxelt, haben die Zapfen runtergeklaubt und aus den Samen werden jetzt gerade für uns kleine Kieferpflänzchen gezogen und die wollen wir später, entweder im kommenden Frühjahr oder dann im Jahr drauf, verpflanzen. Und so hoffen wir, dass wir den Kiefernwald erhalten können.
Diesen einmaligen Lebensraum, den es ja sonst gar nicht gibt in Bayern.
Genau.
Aber jetzt darf man sich denken, ja gut, Kiefern gibt es ja genügend. Die kann man ja überall im Internet bestellen. Warum kann man da nicht einfach, warum haben Sie diesen aufwendigen Weg gewählt?
Genau, ja, weil es gibt ein Forst-Saat- und Vermehrungsgutgesetz, das wir zu beachten haben. Das heißt, man darf also nicht einfach irgendwelche Pflänzchen irgendwo hin verpflanzen. Ja, das unterliegt bestimmten Regularien. Da geht es also um die Herkunft der Samen. Der Punkt war jetzt da, dass das eigentlich, was wir da gemacht haben, laut Gesetz nicht erlaubt ist. Das heißt, ich musste eine Ausnahmegenehmigung beantragen in Bonn.
Weil die von woanders
kamen. Genau, weil die von woanders kamen und auch keine Zulassung hatten. Diese Ausnahmegenehmigung ist uns erteilt worden und wir dürfen jetzt, aber nur auf ganz speziellen Flächen, also ich darf jetzt nicht bei den Kollegen oder sonst irgendwo diese kleinen Kiefern verpflanzen, sondern nur speziell auf diesen Flächen bei mir im Revier, die genau lokalisiert und abgegrenzt sind. Ja.
Und das ist, weil das ein Naturschutzgebiet ist oder ist das sonst auch so streng vorgeschrieben?
Nee, das ist sonst auch so streng vorgeschrieben, genau.
Ah, ich konnte jetzt nicht in meinem Wald einfach irgendwelche Pflanzen.
Nein, sie brauchen eine bestimmte Herkunft, sagt man.
Genau. Und das haben Sie ja vorhin schon erklärt, also bei Ihnen sind ja noch strengere Regularien, dass Sie jetzt nicht ausländische Pflanzen
Arten. Genau, das verbietet die Naturschutzgebietsverordnung, genau. Ja. Um eben dieses besondere Ökosystem zu schützen und nicht zu verfälschen. Ja.
Also ich finde das hochspannend, was Sie da machen. Und da kann man ja nur die Daumen drücken, dass das dann alles funktioniert, oder?
Ja, wir hoffen es natürlich. Also es ist alles ein Versuch, war eine Idee und ist ein Versuch. Und dazu müssen halt auch die Rahmenbedingungen passen, also das Wetter und so weiter, die Temperaturen. Ja. Und wir hoffen natürlich und wir drücken uns alle selber die Daumen, dass man es...
Sie wünschen sich einen verregneten Sommer.
Aus beruflicher Sicht, genau.
Das Forstrevier Hauenstetten, das gehört zu den Augsburger Stadtwäldern. und zeichnet sich dadurch aus, dass es komplett unter Naturschutz steht, weil es dort die ganz seltene Schneeheide Kiefernwälder noch gibt. Und gerade haben wir gehört, welche Anstrengungen der Christian Rippberger unternimmt, diesen Lebensraum zu erhalten. Aber Herr Rippberger, dort, wo es einmalige Pflanzengesellschaften gibt, gibt es ja auch immer Tiere, die es sonst nirgends gibt. Was gibt es denn da alles zu entdecken bei Ihnen im Revier?
Ja, das Spezielle in meinem Revier ist auch noch die Beweidung. Das haben wir auch schon mal kurz angerissen. Also Teile werden mit dieser lichten Schneide Kiefernwälder werden mit Wildpferden, mit sogenannten Przewalski-Pferden beweidet. Und die haben auch einen ganz tollen Effekt auf ganz viele bestimmte Arten, also zum Beispiel Schmetterlinge, die von europäischem Rang sind, den Gelbringfalter oder andere Insekten- und Spinnenarten. Also es gibt zum Beispiel dort die Tapezierspinne, die dort vorkommt.
Die Tapezierspinne? Was ist denn das für eine?
Ja, die Tapezierspinne. Ja, die tapeziert ihre Röhre mit Spinnenseide und legt wie so eine Art Schlauch raus. Und wenn da irgendein Beutetier drüber stolpert, dann klingelt die sozusagen bei der Spinne an und dann hat sie verloren. Ja. Also die schießt dann raus und
dann ist gefangen.
Und dann ist gefangen, genau. Viele, viele andere, vor allem Käferarten, die im Totholz auch vorkommen. Also daher weiß man zum Beispiel auch durch das Vorkommen dieser Käfer, dass diese Kiefern teilweise uralt sind, also schon lange vor der Lechregulierung, vor über 100 Jahren, dort gestanden sind, ja, die teilweise gar keinen deutschen Artnamen haben, weil sie so super speziell sind. Mhm. Ja, also, und die dort wirklich stabiles und häufiges Vorkommen haben. Also es sind schon sehr, sehr spezielle Verhältnisse dort.
Ein Schatzkästchen der Natur, das Sie behüten. Woher wissen Sie das als Förster, was da alles gibt an diesen seltenen Tierarten?
Das wird wissenschaftlich begleitet durch die Uni Regensburg und natürlich ganz, ganz stark durch den amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutz. Das sind da die eigentlichen Spezialisten, von deren Wissen ich natürlich profitiere, ja, und mit denen ich viel im Austausch bin, um das Ganze eben auch noch zu fördern und gut zu machen dann im Endeffekt. Ja.
Und wie ich weiß, sind auch sehr viele Fledermäuse bei Ihnen unterwegs.
Stimmt, ja, genau. Ja, genau. Da sind wir auch gerade dabei, die zu kartieren, zu erfassen und auch zu schützen. Ja. Wir haben zum Beispiel, oder in meinem Revier gibt es ein altes Artillerie-Munitions-Bunker-Depot. Das sind also alte Bunker, schon fast 100 Jahre alt, und in denen haben wir Fledermausquartiere eingerichtet und hoffen, dass die auch gut angenommen werden und dass wir da die Population sichern und vielleicht auch weiterentwickeln können. Ja.
Was macht man da, wenn man ein Fledermausquartier einrichtet? Ich habe gedacht, die suchen sich ihrs immer selber.
Ja, stimmt. Man kann es natürlich ein bisschen befördern, indem man ihnen Versteck- oder Schlafmöglichkeiten bietet und so einfach das Ganze ein bisschen optimiert, um die dort reinzulocken. Ja.
Aber erst müssen natürlich mal die Lebensbedingungen passen für die Fledermäuse. Ja. Was brauchen die, was ihr Wald vielleicht in besonderer Weise liefern kann?
Was die brauchen, sind Höhlen, also Baumhöhlen zum Beispiel. Also deswegen haben wir ja vorhin auch schon angesprochen, viel stehendes Totholz ist gut. Da klopfen die Spechte zum Beispiel ihre Höhlen rein, die sie dann wieder verlassen und Fledermäuse dann als Nachmieter nutzen. Oder manche Fledermausarten sind so klein, die nutzen abstehende Rindenschuppen von diesen absterbenden und abgestorbenen Bäumen, unter denen sie sich untertags verstecken. Also da kann man relativ viel mit relativ wenig Aufwand machen, um die Quartier- oder die Lebensbedingungen für die Tiere da zu verbessern.
Und vor allem braucht es viele Insekten, gell?
Die braucht man, ja.
Sind die von alleine bei Ihnen im Wald? Da müssen sie jetzt nichts machen, oder?
Nee, da, ja, nein, da müssen wir nichts machen.
Gar nicht mal so selbstverständlich.
Ja, nee, da haben wir, glaube ich, genügend, ja.
Also viele Insekten ziehen viele Fledermäuse an. Vogelwelt, stellen wir vor, ist wahrscheinlich auch ein bisschen vielfältiger als in normalen Hochleistungsfichtenforst.
Ja, gibt's spannende Arten, also wie den Pirol zum Beispiel, der schaut aus wie ein Kanarienvogel, also der ist gelb und wohnt in den Kiefern, oder der Baumpieper ist einer dieser ganz speziellen, auf diese lichten Kiefernwälder angewiesenen Vogelarten, sehr selten. Kiepitz, ja, also
echt,
die kommen da, die kommen im nördlichen Teil vor, genau, ja.
Kiebitz sind ja ganz stark am Rückgang. Machen Sie dann spezielle Maßnahmen auch, um den Bestand
das
zu erhalten?
Das machen die Kollegen vom Vogelschutz.
Mhm. Das betrifft Sie dann als Förster nicht so.
Was wir tun können, tun wir.
Ja. Mhm. Und wenn man jetzt um die Zeit sagt, ach, das klingt ja interessant, da fahre ich mal zum Spazierengehen hin in diesen Hahnstädter Forst. Was kann man jetzt gerade alles sehen?
Jetzt kann man gerade sehen, wie wieder aufgeforstet wird. Ja, also wie, die, wie neue Pflänzchen gesetzt werden und der Wald verjüngt wird.
Mhm. Ja. Und diese Przewalski-Pferde, die Sie gesagt haben, die sind ja wahrscheinlich eingezäunt, oder?
Die sind eingezäunt,
Aber man kann es trotzdem sehen.
Die kann man sehen, ja. Die sind auch nicht öffentlichkeitsscheu, sondern die lassen sich ganz gut beobachten.
Also auch für einen Ausflug mit Kindern und Enkeln.
Absolut geeignet, ja. Das ist ein absolutes Highlight, ja.
Das Forstrevier Hauenstetten, dessen Förster halt bei uns zu Gast ist, das ist jetzt ein wirkliches Schatzkästchen der Natur. Gerade haben wir gehört, seltene Totholzarten, die interessante Tapezierspinne bis hin zu seltenen Wildbienenarten, alles ist da. Und es gibt auch Weidetiere, Przewalski-Pferde, Herr Rippberger. Jetzt darf ich mal sagen, im Wald darf man eher Rehe und Hirsche erwarten. Wieso ausgerechnet Pferde?
Die Przewalski-Pferde, das sind ganz tolle Landschaftspfleger, die uns dabei helfen, die lichten Strukturen, die es früher gegeben hat, wieder herzustellen und die eben aus naturschutzfachlicher Sicht einfach hochwertvoll und toll sind, weil dort spielt sich der ganze Artenreichtum ab.
Mhm. Aber Pferde sind jetzt keine Waldtiere. Warum haben sie nicht einfach Hirsche oder Rehe?
Ja, die Pferde sind eigentlich schon Waldtiere. Die waren vor Jahrtausenden da als Wildpferde, aber sind natürlich bejagt und ausgerottet worden und sind jetzt wieder da, seit ein paar Jahren. Und man hat es mit Rotwild, also mit Rothirschen, gleichzeitig auch versucht, ein Beweidungsprojekt, aber das hat leider nicht funktioniert. Das hat nicht die Effekte gebracht, die wir uns gewünscht haben.
Mhm. An was sind die Rothirsche gescheitert?
Den Rothirschen war das Futter zu wenig und zu karg. Die musste man dann zufüttern und das hat den Effekt natürlich ein bisschen konterkariert. Mhm. Dafür haben wir jetzt Kühe, also nicht nur Wildpferde, sondern auch Rinder und probieren das jetzt mit denen zusätzlich auch.
Das finde ich jetzt hochinteressant, dass Hirsche mehr Nährstoffe brauchen als bestimmte Pferdearten, auf alle Fälle, Przewalski-Pferde, oder eben auch bestimmte Rinderarten, weil da sie denken, ja, der Hirsch, der ist doch an den Wald optimal angepasst.
Ja, war in dem Fall aber nicht so. Also war einfacher ausprobieren und hat sich dann einfach herausgestellt, hat nicht funktioniert und dann musste man umswitchen.
Genau. Mhm, ja, genau. Also bei Ziegen, die werden ja oft eingesetzt im Landschaftsschutz, um praktisch die Strauch nachwachsen zu verhindern. Mhm. Die wären wahrscheinlich zu radikal für ihre Zwecke, oder?
Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten, genau. Also die Pferdel, die machen das ganz toll, ja.
Mhm. Und Sie haben aber eine Sondergenehmigung gebraucht, dass die Pferde dort weiden dürfen. Warum ist das so streng reguliert eigentlich bei uns?
Ja, also das Waldgesetz bietet die Waldweide jetzt nicht grundsätzlich, also manche Dinge wohl, also in Schutzwäldern zum Beispiel oder ohne Aufsicht von Hirten oder man darf nicht sein Vieh in fremden Wald treiben und dort weiden lassen. Aber unter bestimmten Bedingungen ist die Waldweide erlaubt. Man braucht halt ein Beweidungsmanagement, das funktioniert und halt gut dargelegt ist und unter bestimmten Bedingungen macht es auch wirklich Sinn und ist hinsichtlich des Artenreichtums total sinnvoll und wertvoll. Mhm. Ja. So wie im Hauenstädter Wald unter den lichten Kiefern. Ja.
Mhm. Ich habe mal gelesen, dass im Mittelalter war das gang und gäbe, dass ganz viel Haustiere im Wald wirklich in die Waldweide getrieben worden sind.
Das war üblich, ja, weil dort haben die Buchen, die Eichen natürlich das Futter geliefert. Man hat die Streu, also die Nadeln und so weiter genutzt, rausgeholt und in die Ställe zur Einstreu dann reingetan. Und ja, das war übliches Vorgehen, die Tiere in den Wald zu treiben. Ja.
Aber es war für den Wald nicht gut.
Das war für den Wald nicht gut, weil das war natürlich, oder je nachdem, also in welcher Intensität das erfolgt ist, ja. Also was wir dort machen, das ist natürlich sehr, sehr extensiv. Also sprich nur sehr, sehr wenige Tiere auf sehr großer Fläche, um keine Schäden am Wald zu erzeugen.
Aber Licht soll ja trotzdem bleiben, damit eben nicht nur Bäume dort wachsen.
Genau, weil die Pferde, die sollen dazu beitragen oder die Verhältnisse für diese vielen licht- und wärmeliebenden Arten wiederherstellen, und das machen sie ganz toll.
11.40 Uhr, 20 Minuten vor 12, Sie hören Habe die Ehre mit dem Augsburger Stadtwaldförster Christian Rippberger. Und Herr Rippberger, die Stadt Augsburg ist ja unter anderem auch UNESCO-Weltkulturerbe für Wasserwirtschaft, weil es ja da diese vielen Kanäle gibt, also fast wie Venedig, hätte ich mal gesagt. Und da gibt es gerade ein Projekt, Live-Projekt Stadtwaldbäche heißt es. Wie wirkt sich das auf Ihr Forstrevier aus?
Ja, der Stadtwald ist durchzogen von einem großen und dichten Netz an Bächen, an Quellbächen und an Lechwasser, von Lechwasser gespeisten Bächen. Und diese Bäche werden ökologisch aufgewertet, also sprich teilweise renaturiert, die Ufervegetation von Nadelholz wieder auf standardgemäße Laubholz und Aue Baumarten zurückgedreht quasi, und Querbauwerke werden entfernt, es werden Strukturelemente da geschaffen, und diese Bäche sollen wieder, dieses Stadtwaldbachsystem soll wieder an den Lech angeschlossen werden, um das Wandern von Fischen zu ermöglichen.
Für welche Fischarten ist es besonders wichtig?
Der Huchen wäre da zu nennen, ist auch eine europäisch geschützte Art, der im Lech vorkommt, und der soll eben über dieses Stadtwaldbachsystem dann, das von live renaturiert wird, wieder wandern können.
Über den habe ich mal gelesen, dass der Probleme damit hat, weil der immer bloß laichen kann, wenn das Wasser maximal 10 Grad hat. Und das wird angeblich immer seltener.
Also, wird wahrscheinlich zunehmend schwieriger, vermute ich, ja.
Also da haben Sie ja schon wieder was für Ihr Schatzkästlein.
Ja, es ist, ist ein weiteres Schatz, genau.
Und sieht man da gerade was konkret in Ihrem Wald, was da passiert? Sind da Baumaschinen unterwegs? Oder?
Da passiert was, genau, ja. Also bei mir im Revier und auch im nördlich angrenzenden Revier, da sind Maßnahmen passiert und sind auch schon wieder neue geplant. Also das finden Auflichtungen statt.
Entlang, da kommt wieder der Augsburger und sagt, ja, was macht's denn da
was
schon wieder?
Was macht's denn da schon wieder?
Jetzt
genau.
Schon wieder die ganzen Bäume weg.
Deswegen ist es wichtig, dass der Förster draußen ist und uns erklären kann, was man da macht. Ja.
Also es schaut wilder aus, wie es ist, kann man sagen, oder?
Ja, definitiv.
Immer was ausschaut, ist, dass viel Natur zerstören kann, auch was Förderliches sein,
ja,
in dem
unbedingt,
Fall.
Unbedingt, ja.
Und ein zweites Beispiel, wo wir auch in Heimat aktuell darüber berichtet haben, dass da gerade Bagger unterwegs sind, ist die Lechrenaturierung. Das betrifft auch Ihr Revier, gell?
Genau, also das Projekt Licker Lieber, sprich also die Renaturierung des Lechs bis zur Mündung in die Donau, betrifft auch Waldflächen, die bei mir im Revier liegen, genau. Und mal schauen, wann's startet, ja.
Also was verändert sich dann da in Ihrem Wald?
Da wird dem Lech, der ja momentan in einer Art Kanal läuft, Platz gegeben, weil das Problem ist, dass der sich eintieft und nicht genügend Platz und Raum hat, und dort wird Wald zurückgenommen und der Lech hat die Möglichkeit, sein Flussbett zu verbreitern.
Und wie wirkt sich das dann wieder auf dem Wald aus, wenn das breiter ist und wenn das vielleicht auch drüber geht?
Ja, der Wald wird sich, oder Teile, also nur kleine Teile, aber es wird sich ein bisschen verändern. Ja, es wird also wahrscheinlich immer wieder Teil überfluteter Auwald werden, und von daher das Bild ein bisschen zu dem, wie es sich jetzt gerade gestaltet, verändert auf Teilflächen.
Ist das was Sie mehr Freude oder ist da ein bisschen Sorge dabei?
Nee, mich freut es, weil es wieder ein bisschen mehr Naturnähe bringt und der Lecher ganz ein toller Lebensraum und Fluss natürlicher ist.
Da hat es angeblich sogar Flussseeschwalben vor gar nicht so langer Zeit gegeben, habe ich einmal irgendwo gelesen. Ach, das war natürlich auch was Tolles, wenn die wiederkommen.
Ja, wer weiß, ob wir die wieder kriegen.
Was haben Sie eigentlich für... Ja, man hat ja immer, ich meine, Sie sind noch keine 50 Jahre alt, aber wenn man jetzt in Baumdimensionen denkt, haben Sie auch nicht mehr länger als 20 Jahre, wo Sie der Förster sind. Was geht einem da durch den Kopf durch, wenn man sich denkt, ich muss jetzt was machen, was eigentlich den Förster nach mir viel stärker betrifft als mich jetzt?
Also generell ist es bei uns so, dass wir eigentlich immer in mehreren Generationen oder für mehrere Generationen vorausdenken müssen, ja, weil wir ja quasi das, was wir veranlassen, an Wiederaufforstungen, Pflanzungen und so eigentlich nicht mehr wirklich erleben. Aber heutzutage ist es wirklich schwierig, weil sich so viel so schnell und extrem ändert. Und von daher wünsche ich mir, dass wir es schaffen, diesen besonderen Waldtypus, den es bei mir noch gibt, zu erhalten. Und dass unsere Kinder und Enkel und die nachfolgenden Generationen auch noch was davon haben, ja, und sehen, was für besonders toller Waldtyp das eigentlich ist. Ja.
Wie ist denn das? Lernt man da seinen Nachfolger noch kennen und kann den noch einarbeiten? Oder gibt es so einen Schnitt und dann kommt der neue und schaut es mit ganz frischen Augen an?
Das kann passieren, kann so oder so laufen. Ja. Also ich hatte das Glück, ich bin ja gebürtiger Hohnstädter und ich habe meinen Vorgänger gut gekannt und der hat mich gut eingearbeitet.
Ja. Und ja, also ich frage jetzt gar nicht, weil das kann auch was Schmerzhaftes sein. Haben Sie vor, dort wohnen zu bleiben, wenn jemand anderer dann für den Wald zuständig ist?
Also ich hoffe, dass ich, bis ich in den Ruhestand trete, irgendwann in dem Revier bleiben kann und darf, ja. Und den Wald bis zum letzten Tag begleiten.
Also ich wünsche Ihnen auf alle Fälle, dass Sie dann in ferner Zukunft, wenn Sie selber mal in Rente sind, auch noch dort gern unterwegs sind.
Mit Sicherheit.
Und viele Dinge sehen, wo Sie sagen, ah toll, das habe ich ja angepflanzt und jetzt hat es sich so toll entwickelt.
Also Dankeschön. Ja.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihren Wald,
Vielen Dank.
Auch, dass es gut auf Ihr eigenes Leben wieder einzahlt. Und sag,
vielen Dank.
Weil wir schon zum Ende kommen. Herzlichen Dank für den Besuch im BR Heimatstudio.
Ich sage auch vielen Dank, hat großen Spaß gemacht.
Das freut mich.